Guten Abend, liebe Zuhörerinnen, guten Abend, liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu unserem heutigen Kirchenfenster. Wenn wir das Fenster öffnen, begegnen wir einem von den bedeutendsten Schriftsteller der Schweiz, Jeremias Gotthauf. Sein bürgerlicher Name war Albert Bitzius. Und als Pfarrer und Schriftsteller hat er einen bleibenden Eindruck in der Schweizer Literatur vom 19. Jahrhundert hinterlassen. In seinem Werk geht es um die Lebenswelt der Bauern. Sie sind tief verwurzelt im christlichen Glauben und zeigen eine scharfe Beobachtungsgabe für soziale Missstände. Während unserer Sendung werden wir tief ins Leben und ins Wirken von diesem grossen Geschichtsverzähler eintauchen. Wir werden anfangen mit einem Blick auf seine Herkunft und seinen Werdegang, bevor wir uns seine bekanntesten Werke anschauen und schliesslich der Frage nachgehen, welche Bedeutung seiner Lehre bis heute haben. Wir hören jetzt ein sehr bekanntes Musikstück von Heinrich Dobler, einem Zeitgenoss vom Gotthauf. Ihr werdet es alle kennen. Ode an Gott, alles Leben strömt aus dir. Das war die Appenzauer Landsgemeindelied, gesungen von der Vereinigten Appenzauer Männerchör. Der Komponist ist der Heinrich Dobler, ein Zeitgenoss von Jeremias Gotthauf. Wir werden das Lied später noch einmal hören, in einer englischen Fassung aus einer südafrikanischen Kirche. Das Lied ist eben weltbekannt. Wir haben das Kirchenfenster geöffnet und können ihm jetzt die Hand schütteln, am Albert Bitzius, besser bekannt unter seinem Pseudonym Jeremias Gotthauf. Er ist am 4. Oktober 1797 zu Murten geboren. Er ist das vierte Kind vom Pfarrer Sigmund Bitzius und seiner Frau Sophie gewesen und ist in einem strengen und religiös prägten Umfeld aufgewachsen. Schon früh hat er die Sorgen und die Nöte der einfachen Landbevölkerung erlebt, die das Leben und das Arbeiten von seinem Vater prägt. Diese Eindrücke sind später zu einem zentralen Thema von seinen literarischen Werken geworden. Nach der Schule hat der Gotthauf zu Bern und zu Göttingen Theologie studiert und ist in die Fußstapfen von seinem Vater getreten, indem er 1821 ist Pfarrer wurde. Er hat Henriette Zeder geheiratet und hat mit ihr mehrere Kinder gehabt. 1832 ist er Pfarrer geworden zu Lützelflüh im Emmental, eine Region, die für ihn nicht nur zur geistlichen, sondern auch zur literarischen Heimat geworden ist. Seine Berufung als Seelsorger war tief in seinem Glauben verwurzelt. Gleichzeitig war er auch ein scharfsinniger Beobachter der Gesellschaft und hat bald angefangen, seine Eindrücke und Erlebnisse in Form von Geschichten aufzuschreiben. 1836 hat er unter dem Pseudonym Jeremias Gotthauf seine ersten Bücher veröffentlicht. Der Name Gotthauf steht da für einen tiefen Glauben, der in all seinen Werken spürbar ist. Wir hören jetzt noch einmal das Lied Ode an Gott, also das Appenzeller Landsgemeinslied von Heinrich Dobler, das mal in einer englischen Fassung, gesungen vom Tenor Nigel Reuters, aus der Neuapostolischen Kirche von Südafrika.
Joy declaring, Lord, thy hand will call on me. 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 Thy presence which I feel, let thy presence which I feel, be my angel to guide me, be my angel to guide me, keep my weary feet beside me, let them from the goal not steal. Let them from the goal not steal. Let them from the goal not steal. Let them from the goal not steal.
Das Zauer Landsgemeinslied, wie es in einer südafrikanischen Kirche tönt. Ich möchte jetzt über das literarische Schaffen vom Gotthauf reden. Der Jeremias Gotthauf hat seine schriftstellerische Karriere relativ spät angefangen, nämlich im Alter von fast 40 Jahren. In seinem literarischen Werk hat er die ländliche Welt vom Emmental thematisiert, die harte Arbeit der Bauern und ihre Herausforderungen. Er hat mehr als 30 Romane, Novellen und Geschichten verfasst. Und einige von seinen bekanntesten Büchern werden bis heute gelesen und interpretiert. Zwei von seinen bekanntesten Romanen sind «Uli der Knecht», geschrieben 1841, und seine Fortsetzung «Uli der Pächter» von 1849. Beide Geschichten gehören eigentlich zusammen. Sie sind exemplarisch für die Fähigkeit vom Gotthauf, realistisches Erzählen mit moralischen und religiösen Botschaften zu verbinden. Beide Romane spielen im ländlichen Kanton Bern vom 19. Jahrhundert und zeichnen ein Lebensbild vom Leben der Bauern, das praktisch war von härter Arbeit, von sozialer Hierarchie und von christlichen Werten. Der Roman «Uli der Knecht» schildert die Entwicklung vom jungen Uli, einem Knecht, der auf einem Bauernhof im Emmental arbeitet. Am Anfang ist der Uli ein sorgloser junger Mann, manchmal ein bisschen verschwenderisch und leicht zu beeinflussen, der seine Pflichten vernachlässigt hat und häufig im Wirtshaus ist angetroffen worden. Sein Leben ist geprägt von Faulheit, Verschwendung und Mangel an Disziplin. Aber alles ändert sich, als er in Dienst vom angesehenen und gottesfürchtigen Bauer Jockeli eintritt. Der kümmert sich um den Uli und gibt sich Mühe, ihn auf den richtigen Weg zu bringen. Mit harter Arbeit, mit Disziplin und festem Glauben an die christlichen Werte gelingt es dem Uli, sich zu einem verantwortungsbewussten und feigen Knecht zu entwickeln. Er wird gäng wie mehr zu einem unverzichtbaren Mitglied vom Hof und gewinnt das Vertrauen und die Anerkennung von seinen Mitmenschen. Der Roman behandelt zentrale Themen wie Arbeitsethik, Moral und die Bedeutung vom christlichen Glauben im Alltag. Der Uli erfährt durch harte Arbeit und durch die Unterstützung von seinem Arbeitgeber eine innere Bekehrung. Damit will der Gotthauf zeigen, wie als Disziplin, Ehrlichkeit und Gottvertrauen ein sinnerfülltes Leben ermöglichen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die soziale Mobilität. Obwohl der Uli als einfacher Knecht anfängt, wird ihm durch sein Fleiss und seine Charakterentwicklung die Möglichkeit gegeben, gesellschaftlich aufzusteigen. Ein zentrales Motiv vom Roman. Uli der Pächter erzählt die weitere Geschichte von Uli. Nach seinem Erfolg als Knecht wird er Pächter von einem eigenen Hof. Die neue Aufgabe bringt aber neue Herausforderungen mit sich. Während Uli als Knecht die Verantwortung für sich selber hatte, trägt er als Pächter die Verantwortung für einen ganzen Bauernhof und für eine Familie. Er heiratet nämlich das Vreneli, die Tochter von seinem ehemaligen Dienstherr, und probiert, den Hof erfolgreich zu führen. Trotz seiner guten Absichten und seiner harten Arbeit steht der Uli vor vielen Schwierigkeiten. Schlechtes Wetter, wirtschaftliche Krisen und persönliche Konflikte belasten ihn. Er muss lernen, seine Pflichten als Pächter, Ehemann und Vater in Einklang zu bringen. Auch in diesem Roman wird die Rolle vom christlichen Glauben betont, besonders in Momenten von Verzweiflung und von Zweifel. Der Jeremias Gotthauf schildert eindrücklich, wie der Uli gäng wieder auf seinen Glauben und auf seine Werte zurückgreift, um diese Herausforderungen zu meistern. Während der Uli, der Knecht, die persönliche Entwicklung und den sozialen Aufstieg von Uli thematisiert, behandelt Uli der Pächter die Schwierigkeiten vom Erwachsenseins und die Verantwortung, die mit Macht und Eigentum entsteht. Beide Romane zeigen, dass moralische Integrität und Glauben auch in schwierigen Zeiten Halt bieten können. Auch hier ist ein zentrales Thema die Veränderung der sozialen Rolle. Uli, der vorher als Knecht ein einfacher Arbeiter war, muss jetzt als Pächter Entscheidungen treffen, die das Leben von anderen Menschen beeinflussen. Er wird vom Geführten zu einem Führenden und muss lernen, diese Rolle verantwortungsbewusst auszuführen. Insgesamt sind Ueli der Knecht und Ueli der Pächter nicht nur Klassiker von der Schweizer Literatur, sondern auch Beispiel für die Darstellung von sozialem Aufstieg und von der Rolle von Verantwortung, Moral und Glauben im menschlichen Leben. Der Schreibstil von Gotthelf ist prägt durch Realismus und Treue zum Detail. Er schildert die bürgerliche Welt von seiner Zeit so genau, dass seine Romane nicht nur literarisch bedeutend sind, sondern auch als kulturhistorische Dokumente gelten.
Ich bin ein Emmentaler und dessen bin ich stolz. Es wächst in unseren Gräben viel saftiges Pfeifenholz, viel saftiges Pfeifenholz. Und Menge Kechenbund. Ja, ich bin ein ja, ich bin ein Mitarbeiter.
Der Jodlerclub Hasle-Rüegsau hat den Trauberbub gesungen. Ein düsteres Werk von Jeremias Gotthauf ist Novelle «Die schwarze Spinnele», geschrieben 1842. Es ist eine Parabel über das Böse und die Versuchung, aber auch über den Aberglauben und über die Strafen, die die treffen, die sich vom Glauben abwenden. Viele Leute ecken sich vor Spinneln, auch wenn wir heute eigentlich viel wissen über die Tiere. Es ist aber kein Wunder, dass man in früheren Jahrhunderten diesen geheimnisvollen Geschöpfen, die Blut saugen, nachgesagt hat, sie hätten eine starke Tendenz zum Bösen, eine Affinität zum Teufel. Der Jeremias Gotthauf hat ein feines Gespür dafür gehabt, wie mit der Angst von Menschen vor ekligen Tieren, vor Krankheit und Seuchen und nicht zuletzt vor dem Satan selber auch die Angst vor höllischer Bestrafung entstehen. Die Novelle ist eine fast unheimliche Geschichte. Sie zählt zu den bekanntesten Werken vom Gotthauf und behandelt Themen wie Sünde, Schuld, Erlösung und das Verhältnis zwischen Mensch und der göttlichen Gerechtigkeit. Die Handlung setzt ein bei einem fröhlichen Tauffest auf einem reichen Bauernhof. Während die Familie das neugeborene Kind feiert, wird von einem von den älteren Anwesenden eine Geschichte aus der Vergangenheit erzählt, die sich in der Gegend zugetragen hat. Und diese Geschichte bildet den Kern der Novelle. Und das hat der Altmann erzählt. Im Mittelalter wird die Bevölkerung von einem Dorf von einem grausamen Ritter unterdrückt. Der fordert unmögliche Arbeitsleistungen, unter anderem der Bau von einer Allee von Bäumen in unmenschlich kurzer Zeit. Die Bauern sind verzweifelt und schliessen einen Pakt mit dem Teufel, der ihnen angeboten hat, zu helfen. Im Gegenzug verlangt der aber das erste untaufte Kind. Angeführt von der mutigen und eigenwilligen Christinnen, gehen die Bauern auf diesen Pakt ein. Wo sie aber zahlen sollten, tun sie sich weigern. Da erscheint eine schwarze Spinne, die aus dem Gesicht der Christinnen vorkommt und im Dorf eine tödliche Plage bringt. Mehrere Versuche, die Spinne zu besiegen, scheitern. Erst durch einen tiefen Glauben und die Opferbereitschaft einer Bäuerin gelingt es, die Spinne einzufahren und einzusperren. Sie bleibt über Jahrhunderte eingeschlossen, wird aber am Schluss der Novelle durch menschliche Sündhaftigkeit wieder freigesetzt. Letztlich ist es wieder der Glaube und die Hingabe von einem unschuldigen Familienmitglied, der die Plage zum Stillstand bringt. In ihrer Struktur und Symbolik ist die schwarze Spinne stark religiös prägt. Die Spinne ist ein Symbol für die Macht vom Bösen, wo allgegenwärtig ist, und für die Konsequenzen der Sünde. Durch den Pakt mit dem Teufel zeigt der Gotthauf, wie leichtfertig und verzweifelt Menschen sind, wenn sie sich in grosser Not befinden und wie schnell sie bereit sind, moralische Grenzen zu überschreiten. Die Bestrafung durch die Spinne verweist auf die göttliche Gerechtigkeit, wo unweigerlich über sündhaftes Verhalten einbricht. In dieser Novelle braucht der Gotthauf starke Bilder und greift auf volkstümliche Traditionen vom Erzählen von Geschichten zurück, um seine moralische Botschaft zu vermitteln. Dabei ist die Spinne nicht nur ein Symbol für das Böse, sondern auch für die Angst der Menschen vor der Konsequenz von ihrem Handeln. Sprachlich ist die schwarze Spinne sehr kraftvoll und voller Spannung. Im Gotthauf gelingt es, die Atmosphäre vom Terror und von der Bedrohung eindringlich darzustellen. Gleichzeitig bleibt die Geschichte tief in einem christlichen Weltbild verwurzelt, in dem Glaube und Moral die Rettung aus der Katastrophe bieten. Die schwarze Spinne ist ein Werk, das meisterhaft erzählt wird und das über seine Zeit herauswirkt. Es ist nicht nur eine packende Horrorgeschichte, sondern auch, wie könnte es beim Gotthauf anders sein, eine moralische Fabel, die die Frage von Schuld und Erlösung behandelt. Sie gehört zweifellos zu den eindruckvollsten Geschichten von der deutschsprachigen Literatur vom 19. Jahrhundert. Wegen ihrer universellen Thematik und ihrer dichten Symbolik ist sie bis heute noch relevant.
Die helle Samstagnacht, Sterne scheinen, sie ist echt brav. Steht im Deck wie aus der Ruhe, aber zwei Sterne ist zu.
Das Jodlerchörli Zulgtal hat Samstagnacht gesungen. Gell, du Geist aus dem Jahr 1843 ist ein weiteres zentrales Werk, in dem der Gotthelf die Auswirkungen vom aufkommenden Materialismus auf die Gesellschaft beschreibt. Es ist eine Geschichte, die sich mit der Bedeutung von materiellen Werten im Kontrast zu geistigen und moralischen Prinzipien auseinandersetzt. Wie in seinen anderen Werken thematisiert der Gotthelf hier die ländliche Gesellschaft und verknüpft gesellschaftskritische Elemente mit tiefgründigen moralischen Fragen. Die Handlung spielt auch hier im Schweizer Bauernmilieu. Im Zentrum steht der reiche Bauer Bendicht und seine Familie, die durch harte Arbeit reich geworden sind. Die Hauptfigur, der Bendicht, ist ein einfacher, aber ehrgeiziger Bauer, der sich im Laufe der Geschichte gäng wie mehr auf das materielle Wohl konzentriert. Während der Reichtum wächst, tritt die Frage nach der ethischen Verwendung vom Geld und die Balance zwischen dem wirtschaftlichen Erfolg und dem geistigen Reichtum mehr in den Vordergrund. Im Verlauf vom Roman wird klar, dass Geld allein nicht glücklich macht und dass eine starke Orientierung am Materiellen zum moralischen Verfall kann führen. Es wird auch die Dynamik der Dorfgemeinschaft und der familiären Beziehungen thematisiert, die durch den Umgang mit Geld belastet werden. Ein zentraler Punkt vom Roman ist die Spannung zwischen dem Geld, dem Materiellen also, und dem Geist, dem Inneren, dem Moralischen. Der Jeremias Gotthauf betont, dass wahre Werte nicht im Besitz von Reichtum liegen, sondern im geistigen Wachstum und in der moralischen Integrität. Der Roman ruft auf zu Bescheidenheit, Demut und zu einem Leben im Einklang mit christlichen Werten. Geld und Geist ist also eine scharfsinnige Auseinandersetzung mit der Frage, was im Leben wirklich zählt, und stellt der Reichtum in Frage, wenn er nicht mit geistiger Erneuerung und Verantwortung zusammengeht. In seiner klaren und manchmal sehr drastischen Sprache bringt der Gotthauf die Leser dazu, über die Werte von ihrer Zeit nachzudenken. In den Büchern vom Gotthauf wird häufig der Dialekt von der Region gebraucht, was seinen Geschichten eine ganz besondere Authentizität verleiht. Gleichzeitig sind seine Werke quasi eine Verlängerung von seinen Predigten, moralische Lehrstücke, die eine klare Botschaft über christliche Tugenden, Pflichtbewusstsein und Gottesfurcht enthalten. Wir hören jetzt eine kleine Hommage an Jeremias Gotthauf mit einer Collage aus den Verfilmungen von Franz Schneider aus den 50er und 60er Jahren.
Wo ist der Karrer? Wo ist der Melcher? Der Bauch soll den Teufel können werfen. Richtig wohl, wenn man saufen kann, ohne zu rechnen, dann sind die letzte Gutter aus dem Kauer.
Trank, Mensch. Das ist ein Elixier.
Elixier? Dann gib mir gerade noch so eine Gutter.
Wer nicht will gefressen werden, muss die Zähne zeigen. Nimmst du den Weiber alles ab, grabst du dir grad selber das Grab.
Ätti, musst hocken.
Ja, Bub, das muss ich.
Wo hast du?
Die unverschämte Trocken, die keiben Tette.
Die ist alle so brav als du. Und dann vielleicht noch einen Daumen mit, Präfer.
Du Blätterer!
Gang aus weg, du Kochifötzu.
Was sagst du? Du himmeltraurige Zebeligrämmer.
Ah, bist du vielleicht das Schätzchen, das er im Gring innen hat, hä? Du vergatterter Zaunstecker, du abgenägerter Säutrock.
Hätt dich so gewaschen, Mau. Sonst nimmt es den Stopfen, du Rauflöck.
Die Menschen überhaupt noch Milch? Das letzte Tröpfchen müsst ihr nehmen, bis sie schwach werden und das Aufbegehren vergeht.
Die Bräfsten sind heutigstags manchmal die allergefälltesten.
Kann ich dir nicht schon 100 Mal gesagt, du
nichts zu suchen.
Alamiga!
Und weißt du, was das für ein Hoduwee bist, der alle Männer suchen lässt und Geld nimmt dafür?
Da gibt es wieder um einen Haufen zu tun.
Das scheuche ich nicht. Ich musste von jung auf arbeiten.
Hier
wütze
ich schon. Hier wird gemacht, wenn ich will. Ah!
Der König!
Wie kann
ich was machen?
Wird nicht sein. Wo?
Da außen!
Achte nur, wie ich es mache. Weiss ich hüst, will ich hot. Weiss ich dieses, will ich eins. Hab's nur gäng mit mir. Dann lernst du von ihm selber, was es braucht, zum Regieren.
Ihr dürft nicht rein zum Herrn Notar. Habt ihr gehört?
Gehört habe ich schon. Aber hören tue ich nicht.
Da bin ich. Da hat er mich. Und da bleibe ich.
Da, die Milch ist so sauber, wenn ich es oh, das kommt davon, wenn man von der Mut da.
Ja, die hat mir einmal gesagt, werde bis du 60 bist und dann gib auf. Wie bist du ja einer Art Zeier.
Was stehst du da und glaraffisch?
Steine, Keib, du. Die Ratani hat dich still.
Es gibt nichts auf der Welt, wo ein Weibervolk so wohl macht und einen guten Trost gibt, wie ein Kacheli guten Kaffee.
Nimm den Acht, mit deinem polierten Gefräse.
Ich spreche keine Schande, wenn sich die Wäsche dir möchte jetzt einmal verleiden. Gerade raus gesagt, ich tue mich raus.
Du! Hilfe! Schwester! Elise!
Bleiben! Ich bin aber sich in das Haus!
Ein Weib hat er mir wollen. Der Keim habe ich gefragt.
Du liegst!
Nichts mehr zu tun haben. Nie lässt sich der Auerjockey mit einer sättigen Familie nicht.
Das war ein Zusammenschnitt aus Ausschnitten aus Filmen von Franz Schneider gesehen, über Jeremias Gotthelf und seiner Werk. Eine Collage aus den 50er und 60er Jahren. Vielleicht könnt ihr euch an einen oder anderen Film erinnern. Ich möchte jetzt noch etwas über die Bedeutung der Lehre von Gotthelf erzählen. Seine literarischen Werke sind nicht nur spannende Geschichten, sondern auch moralische Lehrstücke. Als Pfarrer hat er gern die moralische und geistliche Entwicklung von seiner Gemeinde im Blick gehabt. Die Perspektive findet man auch in seinen Werken. Da spielen christliche Werte eine zentrale Rolle. Seine Helden sind meist einfache Menschen, die sich durch Tugenden wie Fleiss, Ehrlichkeit und Gottesfurcht auszeichnen. Der Gotthelf war auch ein scharfer Kritiker von der sozialen Ungerechtigkeit. Er hat die Schwierigkeiten gesehen, mit denen die Bauern zu kämpfen hatten. Und in seinem Werk kritisiert er die Ausbeutung der Landbevölkerung. Er hat auch die negativen Folgen der Industrialisierung thematisiert und den Verlust von traditionellen Werten in einer Welt, die sich auch dann schon schnell verändert hat. Das sind die Themen, die sein Werk zeitlos machen, weil sie heute noch von gesellschaftlicher Relevanz sind. Die Werke vom Gotthelf sind bis heute ein fester Bestandteil der Schweizer Literatur. Sie werden gäng noch, oder sie haben bis vor kurzem in den Schulen gelesen worden. Und es gibt zahlreiche Theaterstücke und Filme, die im Gotthelf seine Geschichten aufgreifen. Besonders die Schwarze Spinne ist auch über die Grenzen der Schweiz heraus bekannt worden und gilt als ein Meisterwerk der deutschsprachigen Literatur vom 19. Jahrhundert. Überhaupt, der Einfluss von Gotthelf auf die Schweizer Literatur ist unbestritten. Nicht nur, weil er die Lebenswelt der Bauern vom 19. Jahrhundert dokumentiert, sondern auch, weil er einer der wichtigsten Schriftsteller war, der eine moralische Stimme gegen die Entfremdung von christlichen Werten erhoben hat. Bis heute wird sein Gesamtwerk für zeitlose Relevanz geschätzt.
Oh,
Mit dem Lied, wo der Jodlerclub Hasle-Rüegsau am eidgenössischen Jodlerfest 2010 in Interlaken gesungen hat, verabschieden wir uns vom Jeremias Gotthauf und schliessen unser heutiges Kirchenfenster. Die nächsten Kirchensendungen auf Radio Berner Oberland hören ihr am nächsten Sonntag, am Morgen um 9 Uhr der Gottesdienst aus der Kirche Unterseen mit der Predigt von Heinz Käser. Heute in einer Woche, am Dienstag, am 29. Oktober, am Abend um 8 Uhr, wird das Kirchenstübli ausgestrahlt mit Gesprächen, Berichten und Meldungen aus den Kirchen der Region. Von 9 bis 10 mache ich dann wieder ein Kirchenfenster auf und stelle euch den Visionär vom Roten Kreuz vor, der Henri Dunant. Er war zuerst ein normaler Geschäftsmann und ist zu einem Humanist geworden und zu einem Pionier der humanitären Hilfe. Bis zum Schluss der heutigen Sendung hören wir noch Jodlerlieder, gesungen von den Emmentaler Jodler Konofingen. Ich, Orit Tempelmann, danke euch fürs Zuhören und wünsche euch weiterhin einen schönen Abend und eine gute Woche und sage euch auf Wiederhören am nächsten Dienstag.
Ich komme ins Jahr in der Fremde und habe müssen Zeichen machen, weil auf unserem kleinen Gütli nicht mehr alle Platz hatten. Auf und vor zu fremden Leuten hat es mich getrieben, gar so. Das Heimen an der Frühle ist mir geblieben alle Zeit. Ja.
Danke Gott für tausend Mal. Schöner Welt, ich bin's Glück, oh.